Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Mutter klopft am Sonntagmorgen an die Schlafzimmertür ihres Sohnes und ruft: Steh auf, sonst kommst du zu spät zum Gottesdienst. Aber der zieht trotzig die Bettdecke übers Gesicht und dann hört sie, wie er murmelt: Ich gehe nicht in die Kirche. Ich gehe überhaupt nie wieder in die Kirche. Bist du krank? Fragt die Mutter. Nein, ich bin nur krank, was die Kirche angeht. Die Leute in der Gemeinde, die machen mir das Leben schwer. Die reden hinter meinem Rücken über mich, die mobben mich. Da möchte ich nicht mehr hingehen. Ich kann dir zwei gute Gründe nennen, sagt die Mutter, warum du dennoch gehst. Das erste, du bist kein Kind mehr. Und das zweite, du bist der Pfarrer. Liebe Gemeinde und heute ganz besonders liebe Goldkonfirmandinnen, liebe Goldkonfirmanden. Selbstmitleid, das war noch nie ein guter Ratgeber. Auch wenn es durchaus natürlich Situationen im Leben gibt, wo man richtig enttäuscht ist. Viele Menschen waren 1966 im Jahr ihrer Konfirmation enttäuscht. Enttäuscht, dass Deutschland im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen England ganz knapp verloren hat, und zwar erst in der Verlängerung. Vielleicht erinnern Sie sich. In Amerika gab es eine Welle der Entrüstung. Es gab einen Boykott gegen die Beatles. In Amerika, warum? Weil John Lennon in einem Interview behauptet hatte, wir, die Beatles, sind populärer als Jesus. Und beim Konfirmandenausflug nach Straßburg, da fiel einer von den Konfirmanden in den Rhein, habe ich mir sagen lassen. Wer war das? Ist vergessen. Ist nicht da, ja, das ist das Beste. Ja, heute kann man natürlich über solche Dinge lachen und lächeln, aber ich denke, in diesen vergangenen 50 Jahren, da gab es sicherlich die eine oder andere Erfahrung auch in Ihrem Leben, wo man eben nicht so locker wegsteckt. Da gab es wahrscheinlich Menschen, die Sie enttäuscht haben. Vielleicht sogar in der Konfirmandenzeit oder irgendwann viel später. Oder Sie sind vielleicht sogar von Gott enttäuscht worden. Da hat man in irgendeiner brenzlichen Situation gebetet wie der Weltmeister, aber es hat anscheinend nichts genützt. Man hat vielleicht sogar mit Gott einen Handel angeboten und hat gesagt, Gott, wenn diese Sache so und so ausgeht, dann gehe ich wieder sonntags in den Gottesdienst. Aber Gott ist auf den Handel nicht eingegangen. Und was ist die Folge? Die Folge ist, man ist enttäuscht, man ist verunsichert, vielleicht sogar wütend. Und mit der Zeit wächst dann irgendwie der Abstand. Der Abstand, erst ein bisschen, dann immer mehr. Klar, keine Lust dann mehr zum Beten, keine Lust mehr zum Bibellesen, keine Lust mehr auf Gottesdienst. Und wenn man früher mal eine Begeisterung hatte, dann ist die irgendwie weg. Und es ist so eine bleierne Müdigkeit, die sich auf die Seele legt. Und seht ihr, so ähnlich haben sich die Leute gefühlt, an die zunächst dieser Hebräerbrief gerichtet war. Das waren Christen, die haben sich irgendwo gefühlt, jetzt wie auf einer geistlichen Durststrecke. Da war die Begeisterung weg. Die war verflogen, die waren müde geworden, die waren es auch leid, dass sie immer irgendwie so komisch angeguckt werden, dass sie Nachteile haben, weil sie Christen sind. Und sie haben immer wieder die Frage gestellt, warum tun wir uns das an? Warum lebe ich als Christ? Warum soll ich mich an die Gebote halten? Warum soll ich mich länger engagieren für Gott, für die Gemeinde, für die Kirche? Warum soll ich weiterhin an Gott, an Jesus glauben? Und genau in diese Situation hinein schreibt jetzt der Schreiber des Hebräerbriefs. Und zwar, er nimmt einen Vergleich, der für uns heute natürlich ungewöhnlich ist und fremd klingt. Es ist dort die Rede von dem höchsten Priester, von dem Hohepriester. Der Hohepriester, der hatte klar für die Juden damals eine ganz, ganz herausgehobene Funktion. Das war der Chefpriester, der Oberste, seit es einen Tempel gab, seit der Zeit des Königs Salomo. Und es gab nur einmal im Jahr an diesem großen Versöhnungstag diese Zeremonie, wo einmal an diesem Tag durfte dieser Hohepriester, völlig verhüllt mit Kleidern, durfte dir und nach einer ganz bestimmten Reinigungszeremonie durfte dieser Hohepriester einmal hineingehen im Tempel in den Raum, der das Allerheiligste hieß. Und da hat man gesagt, das ist das Zentrum der Herrlichkeit Gottes, der Macht Gottes. Einmal im Jahr darf er nur da hineingehen. Und da war ein Vorhang, der dieses Allerheiligste vom übrigen Tempel getrennt hat. Und es war ein Raum, dieses Allerheiligste, ein Raum ohne Fenster. Ein Raum ungefähr 10 Meter lang, 10 Meter breit, 10 Meter hoch. Und in diesem Allerheiligsten, da befand sich die Bundeslade, diese heilige Kiste aus der Zeit des Mose, der Wüstenwanderung. Darin die zwei Tafeln mit den 10 Geboten und der Stab von Aaron. Und da war eine goldene Deckplatte drauf und ein Engel darauf. Und es war klar, das ist sozusagen, hier thront Gott in dieser Welt. Das ist der Platz Gottes, der Thron des unsichtbaren Gottes hier in dieser Welt. Und da ging also in diese quasi Dunkelkammer, ging der Hohepriester einmal im Jahr. Und die Aufgabe war es, dass er jetzt dort opfern sollte für seine Sünden und für die Sünden des ganzen Volkes. Er hatte eine Vermittlerrolle, er war der Mittler also zwischen den Menschen, den Gläubigen und zwischen Gott. Klingt für uns vielleicht auch ein bisschen fremd, dieses Mittler, aber zum Beispiel gerade auch viele katholische Christen, für die ist es ganz klar, ja, die sehen zum Beispiel natürlich auch den Papst als sowas wie den Mittler zwischen den Menschen und Gott, jemand, der also sozusagen geweiht ist und Gott ein bisschen näher als die anderen. Und jedes Jahr einmal ging dieser hohe Priester dort hinein, hat diese Opfer gebracht und trotzdem blieb so ein ungutes Gefühl. Und zwar dieses ungute Gefühl, das kann doch eigentlich nicht ausreichend sein. So ein Opfer, so ein Tieropfer einmal im Jahr, das kann doch nicht ausreichend sein, um alle unsere Sünden des ganzen Volkes wegzunehmen. Und diese Unsicherheit, die blieb so lange, bis Jesus kam, der ultimative Hohepriester und der das ultimative Opfer gebracht hat. Nämlich Jesus Christus hat nicht irgendein Tier geopfert, sondern sich selber, sein eigenes Leben, sein Leib, sein Blut. Er hat sich geopfert. Als vollkommener Mensch hat Jesus nicht opfern müssen für seine eigenen Sünden. Er war sündlos, der Sohn Gottes. Er hat nur geopfert für die Sünden der Menschen. Sich selbst hat er geopfert. Und er hat damit natürlich alle anderen hohen Priester in den Schatten gestellt, als Sohn Gottes. Und das ist das, was wir ja jedes Jahr an Karfreitag feiern, was wir auch dieses Jahr gefeiert haben. Jesus Christus bringt das Opfer am Kreuz. Und er geht quasi sozusagen in das Allerheiligste hinein und er versöhnt Gott und die Menschen. Und deswegen wird ein ganz wichtiger Punkt erzählt im Matthäusevangelium bei der Passionsgeschichte. Da heißt es nämlich, dass in dem Moment, als Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, ich habe also sozusagen die Sünden der Menschen weggenommen. In diesem Moment erzählt das Matthäusevangelium, dass in diesem Tempel dieser Teppich, dieser Vorhang zum Allerheiligsten auseinandergerissen ist. Und jeder konnte jetzt reinschauen und reingehen. Und das war ein tief symbolischer Akt natürlich. Jetzt darf jeder zu Gott kommen. Nicht mehr nur ein besonders geweihter Mensch einmal im Jahr. Jetzt darf jeder hineinkommen zu Gott, in die Gegenwart Gottes. Und dass Jesus ohne Sünde war, das ist dem Apostel ganz wichtig. Warum natürlich? Weil klar, nur jemand, der selber keine Sünde hat, kann natürlich für die Sünden der anderen eintreten. Nur ein Unschuldiger kann die Schuld eines anderen übernehmen. Und genau das hat Jesus getan. Er hat weggenommen, was an Sünde zwischen uns und zwischen Gott steht. Und nun heißt es im Hebräerbrief, dass Jesus in dem, was er da getan hat, dass er quasi wie dieser hohe Priester, dass er alle Himmelssphären durchschritten hat, bis er hineingekommen ist, direkt in den Vorhof, in das Vorzimmer, ja dann direkt vor den Thron Gottes. Er ist bei Gott und dort sitzt er zur Rechten Gottes. Und doch ist es eben genau Jesus, der eben auch all das durchlitten hat, was wir Menschen aus unserem Leben kennen, was uns belastet. Er kennt die Müdigkeit, die manchmal auf uns lastet, auf dem langen Weg. Er hat es erlebt, als er 40 Tage in der Wüste war und dass er dort sozusagen von dem Bösen attackiert wurde, vom Teufel. Und der Teufel ihm eingeflüstert hat, du kannst das Ganze hier abkürzen. Ein Kniefall von mir und ich lasse dich für alle Zeit in Ruhe. Oder nutze deine Macht aus, sprich ein Wort und mach aus diesem Stein hier ein Brot. Oder spring vom Tempel, es wird dir doch nichts passieren. Denk an deinen Vorteil. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Du hast es verdient. Und dieser Jesus, unser Vermittler, unser hoher Priester, erkennt also die Versuchung in dieser Welt. Er kennt es, dass wir manchmal in diese Situation kommen, wo wir in der Gefahr stehen, dass wir Gottes Wege verlassen, dass wir das Ziel aufgeben, zu dem wir mal aufgebrochen sind. Und Jesus war in der Gefahr, natürlich, oder in dieser Versuchung. Der Teufel sagt, du wirst doch nicht diesen schweren Weg gehen. Dieses Leiden, Sterben am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist auch das, worin wir stehen, in dieser Gefahr, dass wir diesen Weg verlassen. Den Weg verlassen, den wir einmal gegangen sind. Einmal gesagt haben, ja, ich bin unterwegs mit Gott, mit Jesus. Aber jetzt kommen andere Stimmen, die sagen, gib auf. Es macht doch alles gar keinen Sinn. Und seht ihr, weil Jesus nicht nur eben der Sohn Gottes war, sondern eben auch ganz Mensch. Mit all dem, was Menschsein bedeutet. Deswegen kann Jesus sich hineinfühlen, wie das ist, wenn man im Glauben müde wird. Wenn man sich fragt, hat das überhaupt einen Sinn? Wenn man sich fragt, gibt es überhaupt in meinem Leben noch irgendeine Hoffnung auf was Positives, dass sich irgendwas zum Positiven verändert? Oder ist eigentlich schon alles so festgefahren, dass alles Beten nichts mehr nützt? Oder wenn wir am liebsten auch vielleicht die Menschen alle aufgeben würden in unserer Umgebung, weil wir denken, das nützt nichts, da gibt es keine Veränderung mehr. Die leben so, die denken so und das machen die bis zum Tod, die ändern sich nicht mehr. Oder vielleicht auch, weil wir enttäuscht sind über uns selber, weil wir versuchen, ich möchte ein liebevoller Mensch sein, ein verständnisvoller, ein geduldiger Mensch und dann merken wir wieder, wie wir wieder versagt haben. Und dann kommt diese Stimme, die sagt, das schaffst du nie, das packst du nie. Du bist ein hoffnungsloser Fall, gib's auf. Dietrich Bonhoeffer hat im Gefängnis, kurz bevor er hingerichtet wurde, hat er einige Worte geschrieben für Christen, die auch so in der Gefahr stehen, alles hinzuwerfen. Angefochten, sagt man dazu. Angefochtene Christen. Er hat folgende Worte geschrieben. Er hat gesagt, wird dir deine Armut zur Versuchung, denke daran, Christus war noch ärmer. Wird dir deine gottlose Umgebung zur Versuchung, Christus hat tiefer in dieser Umgebung gestanden. Wird dir der Wille des Fleisches zur Versuchung? Christus hat mehr an der Marter des Fleisches gelitten. Wird dir die Einsamkeit zur Anfechtung? Christus war einsamer. Wirst du traurig über den Unglauben? Christus war noch trauriger. Verzweifelst du an der Gottesferne? Christus ist mit dem Verzweiflungsschrei dieser Ferne gestorben. Er war versucht wie wir. Er kann wahrhaft Mitleid haben. Soweit Bonhoeffer. Und so sagt es ja auch der Hebräerbrief. Jesus wurde einer wie wir. Er hat die menschlichen Höhen durchlebt, genauso wie die Tiefen. Und Jesus weiß auch, was es heißt, einen schlechten Tag zu haben. Er weiß, was es heißt, Stress zu haben mit den Geschwistern, Unverständnis zu erleben, hintergangen zu werden. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich quasi seiner Haut nicht mehr wohlfühlt. Aber, und das sagt nun der Brief, aber in all dem blieb Jesus ohne Sünde. Und das heißt, er gab nicht nach der Mutlosigkeit und der Resignation. Er hat nicht den Weg Gottes verlassen. Er hat die Berufung nicht an den Nagel gehängt. Er hat das Ziel nicht aufgegeben. Und deswegen kann er auch uns Kraft geben und neuen Impuls und Mut, dass wir aus dieser Schläfrigkeit aufwachen und aus dieser Müdigkeit und dass wir sagen, nein, und trotzdem, ich gehe weiter. Ich gehe weiter mit Gott, ich gehe weiter mit Jesus, ich gehe weiter zum Ziel, trotz aller Zweifel, trotz aller Versuchungen, trotz aller Enttäuschung. Und darauf folgt für uns zweierlei. Erstens, lasst uns festhalten. Lasst uns festhalten am Bekenntnis, so schreibt der Apostel. Nun kann man sagen, reicht es nicht, dass man das Glaubensbekenntnis auswendig gelernt hat? Muss man vielleicht noch mehr auswendig lernen? Ich meine, Sie, liebe Goldkonfirmanden, Sie haben ja damals noch eine ganze Menge auswendig gelernt, neben Glaubensbekenntnis und Liedversen und Katechismusfragen und Bibelversen und so weiter. Aber nein, wenn er schreibt, lasst uns festhalten am Bekenntnis, dann ist mit diesem Bekenntnis jetzt nicht gemeint, irgendwie ein Text zum Auswendiglernen. Sondern dieses, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis heißt, vergesst nicht die PIN-Nummer. Vergesst nicht das Passwort. Vergesst nicht den Code, mit der ihr sozusagen zu Gott kommt und mit der ihr einmal in den Himmel hineinkommt. Bei großen Firmen oder auch in Hotels, da gibt es meistens gar keine Schlüssel mehr, sondern eigentlich am Eingang irgendwo so ein PIN. Da muss man in seiner Tastatur einen Code eingeben, Zahlenfolge, ein Passwort. Und wenn man die richtige Zahlenfolge eingibt, dann öffnet sich die Tür. Und genau darum geht der himmlische Code. Das himmlische Passwort heißt Jesus Christus. Er ist der Himmelsöffner. Jesus, mein Herr und mein Gott, das öffnet uns den Himmel, die Himmelstür. Das ist das Bekenntnis, das ist gemeint. Und deswegen merkt euch dieses Passwort. Vergesst es nicht, merkt euch, haltet es fest, notiert es euch, haltet es fest. Jesus Christus, ich vertraue mich dir an. Jesus Christus, ich halte mich an dir fest. Jesus Christus, bring du mich nach Hause. Jesus, mein Herr und mein Gott, lasst uns festhalten. Was hilft uns, an Jesus festzuhalten? Der Plural. Der Plural. Lasst uns festhalten ist eine Aufforderung im Plural, in der Mehrzahl. Das heißt, offensichtlich hilft es, wenn wir in der Gemeinde das einüben, an Jesus festzuhalten. Wir sind kein Interessenverein, wir sind kein Verein, der irgendein gemeinsames Hobby hat, sondern wir sind, man könnte auch sagen, so eine Weggemeinschaft, eine Trostgemeinschaft, die sich gegenseitig beisteht und immer wieder daran erinnert, an das Passwort, an das Ziel. Schauen Sie sich die Leute an, links und rechts von Ihnen, vor Ihnen. Denken Sie mal nach, wie können Sie Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin zum Trost werden, zur Ermutigung, zum Segen werden. Zum Beispiel, indem Sie für einen anderen Menschen beten oder einen anderen Menschen segnen. Können wir mal ausprobieren. Machen Sie das mal. Sagen Sie mal zu Ihrem Nachbarin oder Nachbar neben, links, rechts zu Ihnen, der Herr segne dich. Machen Sie es mal. einander segnen, einander Gutes wünschen, einander trösten, ermutigen. Lasst uns gemeinsam festhalten an diesem Bekenntnis. Und liebe Goldkonfirmandinnen und liebe Goldkonfirmanden, dass Sie heute Morgen hier jetzt im Gottesdienst sind zu Ihrer Goldkonfirmation, das ist nicht selbstverständlich. Trotz der Tradition, klar, Tradition, aber trotzdem, dass genau, dass Sie heute hier sind, das ist schon ein Bekenntnis. Dieses Bekenntnis, dass Sie deutlich machen, es ist mir wichtig. Und auch die Beziehung zu Gott ist mir wichtig. Vielleicht sogar, dass Sie vielleicht sogar sagen, heute irgendwann, ich möchte, dass diese Beziehung intensiver wird. Diese Beziehung zu Gott oder zu Jesus. Ich möchte wieder mehr beten, in der Bibel lesen, den Gottesdienst besuchen. Genauso ist es ein Bekenntnis, wenn man in den Hauskreis geht oder in den Jugendkreis geht, obwohl gerade ein spannendes Länderspiel im Fernsehen läuft. Oder wenn man irgendwo sich einsetzt bei uns in der Gemeinde, in irgendeinem Arbeitsbereich, obwohl man doch eigentlich so viele andere Dinge zu tun hätte. Wir brauchen auf dem Weg Erinnerung, Vergewisserung und Trost. Leute, die uns unter die Arme greifen, anspornen, nicht loslassen, die sagen, häng nicht ab, mach nicht schlapp, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Und das Zweite, lasst uns vor Gott treten. Lasst uns vor Gott treten, das hört sich vielleicht für manchen zunächst mal bedrohlich an, so wie früher bei der Konfirmandenprüfung, wo man dann vor der versammelten Gemeinde zeigen musste, was man gelernt hat oder eben auch nicht. Und auch damals, wie gesagt, im Judentum bei dem hohen Priester, das war eine hochgefährliche Sache. Der hohe Priester, der ging mit Furcht und mit Zittern, ging der da in das Allerheiligste rein. Und er hatte kleine Glöckchen an seinem Gewand, sodass man gehört hat, ob die noch bimmeln oder ob sie irgendwann verstummen. Weil wenn sie irgendwann verstummen, hätte man gesagt, sie ist ja gestorben in der Heiligkeit Gottes. Und es gibt eine jüdische Überlieferung, die sagt, dass man dem hohen Priester, dass man dem sogar ein Seil gebunden hat um den Fuß. Und dann hat man ihn da reinmarschieren lassen, nämlich genau für den Fall, dass ihm was zustößt, dann könnte man ihm im Seil wieder rausziehen. Weil keiner hat sich getraut reinzugehen. Weil alle gesagt haben, kein sterblicher Mensch kann in die Nähe Gottes, in die heilige Nähe Gottes kommen. Aber jetzt sagt der Apostel was anderes. Der Vorhang ist zerrissen. Und jetzt sagt der Apostel, lasst uns vor Gott treten mit Zuversicht. Mit frohem Herzen, mit Vertrauen, mit Hoffnung. Warum? Weil Jesus jetzt da ist. Und dieser Jesus ist unser Vermittler, unser Fürsprecher. Der legt ein gutes Wort ein. Wir Menschen mit unseren Macken und Sünden versagen, wir dürfen es wagen, zu diesem heiligen Gott zu kommen. Mit ihm zu reden, mit ihm zu beten. Weil Jesus das weggenommen hat, was uns eigentlich von Gott trennt, unsere Sünde. Weil er uns zu Königskindern macht. Und deswegen dürfen wir zu jeder Zeit zum König kommen. Wie Kinder. Königskinder können immer zum König kommen. Und deswegen dürfen wir zu dem himmlischen König kommen, zu jeder Zeit uns ihm nahen und zu ihm sprechen. Wir haben einen direkten Zugang zum Vater im Himmel. Ich habe was nachgelesen, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch bewusst ist. 1966 kann man für uns gar nicht mehr vorstellen. 1966 konnte man erstmals nur in 6 deutschen Großstädten mit dem Telefon direkt nach Italien telefonieren. Bislang musste man immer eine Vermittlung anrufen, irgendjemand anrufen und der musste vermitteln im Ausland. Aber auch in 6 Großstädten konnte man 1966 erstmals interessanterweise nach Italien telefonieren. Im Namen von Jesus dürfen wir direkt jederzeit von jedem Ort, an jedem Platz direkt mit Gott reden. Jederzeit, an jedem Ort, in jeder Angelegenheit. Nutzen wir doch diesen direkten Draht nach oben. Das heißt, wenn wir versagt haben, wenn wir gesündigt haben, dann dürfen wir Gott bitten, vergib mir meine Sünde um Jesu Willen. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dürfen wir bitten, Herr, du kennst alles, du weißt alles, zeig du mir den Weg. Er weiß, wie er uns helfen kann, er weiß, ob er uns einen Umweg zumuten muss Er weiß, ob er uns jemand ist, an die Seite gibt, der uns unterstützt. Er hat viele Möglichkeiten, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und darum, liebe Gemeinde, der Hebräerbrief stellt es uns vor Augen. Jesus ist unser Fürsprecher bei Gott, der uns versteht, der weiß, wie es uns geht, der mit uns leidet, der uns helfen kann. Jesus ist aber auch unser Vermittler, durch den unsere Gebete zu Gott kommen. Und Jesus ist unser Türöffner. Mit ihm öffnet sich am Ende die Tür in den Himmel. Und darum nur Mut. Trete näher und nimm dieses Angebot Gottes an. Vertrau dich diesem hohen Priester Jesus an. Leg dein Leben in seine Hand. Mit deiner Vergangenheit, mit deiner Gegenwart, mit deiner Zukunft. Lege alle deine Sorgen, deine Ängste, deine Zweifel, deine Sünden bei ihm nieder. Bei ihm ist es gut aufgehoben. Bei ihm bist du in guten Händen. Und wer dies tun möchte, der antworte jetzt mit Amen.